Ich möchte uns zuerst eine Bibelstelle lesen, die kam in den letzten Tagen relativ viel vor, auch heute Morgen schon. Und zwar, wir waren auf einer Konferenz in der Schweiz und auch dort wurde es ziemlich in den Mittelpunkt gestellt. Ich möchte sie einfach nochmals lesen und zwar in Matthäus 24, der 12. Vers. Da sagt der Herr Jesus, weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Es ist so, mir ist in der Kirchengeschichte etwas aufgefallen, das mich völlig verwundert hat. Das war eine Ohrfeige für meinen Perfektionismus. Als ich das festgestellt habe, ich habe es nicht verstanden. Ich bin ihm jetzt geistlich nachgegangen. Es hat mir keine Ruhe gelassen. Mir ist aufgefallen, dass ich Leute habe, die recht gläubig sind, jetzt im tiefsten Sinne des Wortes. Das heißt, da ist keine Irrlehre, da ist keine Schwärmerei, da ist eine gewisse Strenge, da ist eine gewisse Hingabe, da ist einfach alles so, wie man es erwartet. Mir ist aber aufgefallen, dass oft gerade diese Gruppe von Gläubigen, wo man sagt, das sind die Vorbilder, dass bei denen Gläubigen seltsamerweise oft geistlich nichts passiert. Es sind oft Menschen, die erreichen keine Außenstehenden. Es sind oft Menschen, die haben keine Gebetserhörungen. Es ist alles in Ordnung, es ist alles bestens, aber es passiert nichts. Es ist mir was Zweites aufgefallen. Ich habe Leute, wo ich habe jetzt ein Buch gelesen, ich habe die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, über manche Dinge, wo ich sagen muss, naja, also das ist ja schon eine sehr naive Sicht. Wo ich Leute habe, die vielleicht lehrmäßig aus unserer Sicht wackelig sind. Vielleicht sogar eine Schlagseite haben. Aber mir ist was aufgefallen. Trotz dieser Mängel, dort passieren dann manchmal Gebetserhörungen. Da passiert etwas, wo ich sagen muss, Entschuldigung. Und wenn man das untersucht, du kannst nicht sagen, das ist irgendwo vor einer anderen Macht. Es ist oft eindeutig, dass Gott geantwortet hat. Es hat mich verwundert. Und ich bin dem nachgegangen. Und mir ist dann etwas aufgefallen. Das hat mich doch erschüttert. Das hat mit unserer Bibelstelle zu tun. Mir ist aufgefallen, dass das oft Leute sind, die eine brennende Liebe zum Herrn Jesus haben, aber geistlich, menschlich vielleicht sogar noch unreif sind. Das ist oft noch, die sind nicht so souverän, wie wir es gern hätten. Die sind auch nicht so ausgewogen, die sind nicht so perfekt, ihr Wissen, vielleicht sogar ihre Intelligenz ist nicht so berauschend und so bestechend. Aber was mir aufgefallen ist, sie haben eine brennende Liebe zum Herrn Jesus. Und da passiert dann was. Ich habe jetzt neu wieder angefangen, die Biografie von der Isabel Kuhn zu lesen. Unter anderem wegen dem. Und da ist mir wieder aufgefallen, die Bekehrung, wie die Frau schon ganz einfach etwas tut, und da wurde ich erinnert an meinen eigenen Weg vor vielen Jahren. Sie geht hin und bringt relativ einfach das auf den Nenner und sucht einfach Gott zu begegnen. Auf eine Art, die noch daneben ist, die fleischlich ist, die egoistisch ist. Aber sie hat einen brennenden Wunsch. Wenn es diesen Gott gibt, dann will ich ihm begegnen. Ich will ihn erleben, ich will wissen, ob das wirklich stimmt und das, was passiert. Und es passiert was. Gott hat ihr dann, ich hab lächeln müssen, genau mit der Sache, wo sie Gott praktisch fast herausgefordert hat, hat sie dann Jahre danach als Missionarin auf dem Missionsfeld, hat sie Lehrgeld gezahlt. Da hat ihr Gott nochmal eine Lektion beigebracht. Da hat genau das, was sie da von Gott mehr oder minder erzwungen hat, nicht mehr funktioniert. Das war für mich hochinteressant. Aber was mich wieder erschüttert hat, und das ist das, wenn ich Menschen sehe oder auch Kirchengeschichte lese, Bibeltexte lese, Biografie lese, einfach wie man etwas sieht. Es gibt hier etwas, das wir gerne sogar mit Rechtgläubigkeit verdrängen. Und das ist dieses brennende Herz zum Herr Jesus. Ich bin ja nicht verdächtig, dass ich unbedingt ein Freund von den Reformatoren bin. Aber einer gefällt mir. So sehr oft daneben war, das ist der alte Luther. Wobei mir der junge Luther noch nicht besser gefällt wie der alte. Luther hat etwas getan, Und zwar, ich habe seinen Sendbrief über das Übersetzen gelesen. Und da geht es darum, voll Heiligen Geistes, voll Gnade, wo er das beschreibt. Und dann beschreibt er relativ einfach, dass man manche Dinge einfach sinngemäß weitergeben sollte. Weil wenn man das wörtlich übersetzt, kommt ein Deutscher mit seiner deutschen Denkweise auf eine falsche Idee. Er bringt es sehr drastisch, wie es halt Luther ist. Der sagt dann einmal, wenn du voll schreibst, dann denkt ein Deutscher an ein Fass voll Bier, hat er wörtlich, schreibt er wörtlich. Er war nicht der derbe Luther. Und er hat dann erklärt, wie das, beziehungsweise Fülle, hat er das Wort Fülle, dann hat er ja die berühmte Formulierung, die schon ein Klassiker ist, Gesetz, wes das Herz voll ist, geht der Mund über. Er hat das voll dann so eingebettet, dass es gepasst hat. Und er hat die Übersetzung in Epheser 3, Vers 19, ich habe mir das genau angeguckt, auch vom Grundtext her, da steht, und das ist ja die Darstellung des Paulus über den Reichtum, wie der Heilige Geist die Kraft Gottes in unseren Herzen wirkt. Und da schreibt er, und das ist erschütternd, und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Jetzt hat ein Luther, der damals in dieser brennenden ersten Liebe war, hat den Text, da steht meistens eine Konstruktion, die kann man schon auslegen. Und da hat er geschrieben, und das wurde nachher verworfen, alle Lutherbibel haben das rausgeschmissen. In späteren Revisionen, da hat er geschrieben, dass Christum liebhaben viel besser ist als alles wissen. Das ist mir klar, weil ich denke, da ist noch einer gewesen, der vom Formalen vor allem her vielleicht jetzt eher schwach war. Aber da ist jemand gewesen, dessen Herz hat gebrannt und das hat sich sogar in dieser Übersetzung ausgedrückt. Ich sage es nochmals, dass Christum liebhaben viel besser ist als alles wissen. Das ist eine revolutionäre Übersetzung. Und wie soll ich sagen, wir singen ja manchmal das Lied, ein jeder liebe, was er will, ich liebe Jesus, der mein Ziel. Und mich eigentlich, je länger ich mir das angesehen habe, ich habe dann vor allem natürlich die Bibeltexte untersucht, weil hier siehst du ja, was der Herr Jesus meint, ist mir etwas klar geworden, dass man noch so perfekt sein kann, noch so intelligent, noch so profihaft, auch geistlich, dass man was kaputt machen kann. In Markus 12, Vers 29 und Folgevers steht, Jesus antwortete ihm, das erste Gebot unter allen ist, höre Israel, der Herr, unser Gott ist der Herr allein. Das ist das berühmte Schema Israel oder Schma Israel aus 5. Mose 6, Vers 4 und Folgevers. Und jetzt kommt die Folge, der Herr erklärt es und sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken. Und mit deiner ganzen Kraft, das ist das erste Gebot. Und dann sagt das andere, ist vergleichbar. Da steht nicht deckungsgleich, sondern nur vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also er sagt hier, das ist das, was Gott wollte. Das ist das, was Gott wollte für Israel. Das ist das, was Gott überhaupt will. Er sagt, dass ein Mensch sich ihm zuwendet, von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Denken und der ganzen Kraft. Das ist auch der Grund, warum manche Bekehrungen nicht zustande kommen, weil die Herzenstellung fehlt. Da muss das Ganze wollen. Als ich mich bekehrt habe, da hätte ich, ein Bruder sagte mal zu mir, der sich ein bisschen später bekehrt hat, weißt du noch, wie wir waren? Wir hätten ja alles getan, um gerettet zu werden. Und wenn ein Mensch hingeht und der Herr sucht, dann passiert etwas. Und dann antwortet ja dieses Kind des auserwählten Volkes, von dem der Herr dann bezeugt, dass er nicht fern vom Reich Gottes ist und sagt, es gibt nur einen Gott und dann in Vers 33, und ihn zu lieben mit ganzem Herzen, mit ganzem Verständnis, mit ganzer Seele, mit aller Kraft, seinen Nächsten lieben wie sich selbst, das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Du siehst hier ein tiefes Verständnis dessen, was Gott will. Ich habe mir dann ernstlich überlegt, ist Gott ein brennendes Herz lieber wie Rechtgläubigkeit? Man kann die Frage nicht mit Ja oder mit Nein beantworten. Wir sind ihre Bewegung, wir sind ihre Entwicklung. Und das, was zum Beispiel Gott uns manchmal in unserem Entwicklungsstadium, wo wir noch Kinder sind oder Babys sind und wo einfach noch sagen wir, keine Reife da ist, uns zulässt, das lässt er uns später, wenn wir erwachsen sind, nicht mehr zu. Wir lassen da unsere Kinder auch Dinge zu, wenn sie mal älter sind, dann lasse ich sie ihnen nicht mehr zu. Gell, ihr kennt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich weiß nicht mehr, wer, ich glaube, ich weiß, welches Format. Wenn ein Kind vor dir sitzt, du hast ihm das Essen eingefüllt, plötzlich dreht es mit einer schnellen Bewegung, so schnell bist du gar nicht als Erwachsener, dreht es der Teller rum, das heißt, der Teller ist jetzt auf dem Tisch. Ist vielleicht nur drollig und klein und ja gut, du in der Erziehung, du bringst ihm schon bei, aber wenn er das mit 20 machen würde, was würden wir wohl tun? Also, wenn meine Oma gemacht hätte, das wüsste ich. Trotz 20 wäre die Ohrfeige gekommen, und zwar blitzartig. Also, ich will das nur beschreiben. Gott lässt uns manchmal Dinge zu in unserem Entwicklungsstadium, die nicht perfekt sind. Wir sind noch nicht reif, erzogen zu werden. Es kommt der Hebräer 12, wo Gott dann langsam anfängt, uns zu erziehen. Aber etwas ist einfach wichtig. Er will das brennende Herz. Das ist mir mehr denn je klar geworden. Und da geht sogar an Paulus hin. Und das hat mich doch getroffen. In 1. Korinther 16, 22 und sagt am Schluss von diesem Brief an die Korinther. Darf ich euch erinnern? Die Korinther waren zwar fleischlich, aber im 1. Kapitel steht, dass sie alles hatten. Denn er hat nichts gemangelt an geistlicher Begabung. Und er sagt hier, wenn jemand den Herrn Jesus Christus nicht liebt, der sei verflucht. Maranatha. Er sagt, wenn jemand den Herrn Jesus nicht lieb hat, da steht nämlich Phileo, der sei verflucht. Man hat lange Zeit in der Auslegung immer gesagt, Agape ist die reine göttliche Liebe, Phileo ist die seelische Liebe. Das stimmt zwar von den Grundzügen her, aber stimmt trotzdem nicht ganz. Und zwar, die haben zwei verschiedene Komponenten. Phileo ist eher das Menschliche, Seelische, von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Gemüte, wo man dann erfasst wird, im seelischen Bereich auch, das, was wir jetzt wirklich unter Hingabe, unter Liebe und dem versteht. Und Johannes 14, 23, da steht dann Agapao, das ist die Agape. Da kommt jetzt plötzlich ein zweiter Aspekt. Und ich denke, die Liebe zu Gott hat immer zwei Aspekte. Und zwar in Johannes 14, 23 sagt die Bibel, und der Herr Jesus sagt es ganz klar, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Er sagt hier praktisch, diese Form der reinen Agape-Liebe führt zu Gehorsam. Phileo führt zu Zuwendung. Und ich glaube nicht, dass man das auch geistlich-theologisch trennen darf. Sonst kriegst du das, wo uns die Alten gewarnt haben. Sie haben uns immer wieder vor den Eisheiligen gewarnt. Gell? Wir kennen die Eisheiligen ja nur noch vom Wetter her. Aber sie haben gesagt, es gibt Gläubige, das sind Eisheilige. Die sind so korrekt, so gescheit, die wissen alles, können alles. Aber es sind Eisheilige. Es sind Menschen, die innerlich völlig erkaltet sind. Und 1. Johannes 2, Vers 4 sagt er nochmal was. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner, in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Also zu dieser Vollerkenntnis Gottes, zu dieser ganzen Hingabe gehört natürlich nicht nur die willentliche, menschliche, seelische, geistliche Hingabe, sondern da gehört parallel dazu auch ein gewisser Gehorsam. Und das kommt von dieser zweiten Seite der Liebe, ich sage mal so, von dieser Agape-Seite, die letztendlich zum Gehorsam führt. Und vielleicht, wenn man unter diesem Aspekt Johannes 21, Vers 15 und die Folgeverse nochmal liest, die Geschichte, als der Herr Jesus Petrus fragt, hast du mich lieb? Da steht ja immer Phileo und dann am Schluss der Herr fragt, liebst du mich mit Agape? Und der Petrus sagt, ich liebe dich mit Phileo. Man hat immer gesagt, ja, der Heilige Geist war noch nicht ausgegossen, das ist alles in Ordnung, aber etwas hat er. Der Petrus hatte Phileo, er hatte die seelische Liebe, er hat der Herr Jesus lieb gehabt. Das ist keine Frage. Hat aber nicht gereicht zum Gehorsam. Wisst ihr, jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt. Zum Gehorsam, dazu musste die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist in sein Herz ausgegossen werden, die Agape, und dann konnte er gehorsam sein. Er hatte nur Phileo, das reicht nicht. Und die Liebe Gottes, die in unser Herz ausgegossen ist, hat immer zwei Seiten. Sie hat die Agape, der volle Gehorsam, und ohne Gehorsam gibt es keine Liebe. Sie hat aber auch den zweiten Teil, den seelischen Teil, die wirkliche Hingabe an diesen Erlöser. Und da kann man dann so ein Lied schreiben, in jeder Liebe, was er will. ich liebe Jesus, der mein Ziel. Ich denke, man kann das nicht trennen und muss beides letztendlich ausleben. 1. Petrus 1, Vers 8. Und ich denke, es ist ein zentraler Punkt. Da sagt die Heilige Schrift: Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Rettung der Seelen. Das hat zwei Seiten. Die Agape hat sicher ganz viel mit Glaube zu tun, hat ganz viel mit Gehorsam zu tun, hat ganz viel mit dem Wort Gottes zu tun, hat ganz viel mit Verleugnung zu tun, aber Phileo ist etwas, das natürlich ist. Wisst ihr, Agape heißt, habe ich vom relativ tiefgründigen Ausleger, für einen Dritten das Beste zu suchen, egal was es mich oder denjenigen kostet, also ohne Ansehen des Preises. Das ist ja toll. Aber wenn da was Zweites nicht dabei ist, wenn du einem Kind immer nur das Beste willst, dann geht es kaputt, weil es braucht noch was Zweites, es braucht das Seelische genauso. Und ich denke einfach, hier muss man beide Seiten sehen. Und der Herr Jesus erwartet eine gewisse Zuwendung von uns als Personen. Ich habe mich erwischt vor Jahren schon, wie ich beim Beten plötzlich formell fehlerlos gebetet habe. Aber ich habe dann gemerkt, mein Herz hat nicht geschlagen hinter diesem Gebet. Es hat mich erschreckt. Wenn ich dann Leute gehört habe, die nicht fehlerlos theologisch gebetet haben, sondern vielleicht sogar, sagen wir, geistlich hier völlig daneben lagen, da mit einem brennenden Herzen gebetet haben, man wurde dann fast neidisch. Du hast instinktiv gespürt, die haben was, was dir vielleicht verloren gegangen ist. In Offenbarung 3, Vers 14, in dem berühmten Sendschreiber in Laodicea steht etwas, das hat mich, ich kenne das jetzt, seit ich gläubig bin, aber das hat mich doch in letzter Konsequenz an einem Punkt auch erschüttert. Ich versuche das zu erklären, was hier gemeint ist. Ich lese zuerst den Text. Und dem Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe, das sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst, so aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend, erbärmlich bist, arm, blind und bloß. Wisst ihr, was das ist? Das ist mir lange nicht klar geworden. Wir haben das in der ersten Liebe, haben wir das immer wieder gesagt, das weiß ich noch. Ist mir wieder eingefallen. Wir haben viel über das geredet und dann ist es verschütt gegangen. Und zwar, das, was hier beschrieben wird, ist der Ersatz. Ist der eiskalte Ersatz. Da ist anstelle der Liebe zum Herr Jesus, wir werden nachher gleich zum Sendschreiber kommen, an Ephesus, ist was anderes gekommen. Da ist zum Beispiel ein gewisser Reichtum gekommen, auch geistlich. Da ist ein Reichtum gekommen und die Leute sagen, ich bin doch reich, ich habe doch alles. Wie Korinth, die hatten auch alles. Da ist was, das ist phänomenal. Ich bin reich, ich habe Überfluss, uns geht es doch geistlich hervorragend. Die anderen können uns als Beispiel nehmen. Und der Herr sagt, nee, in Wirklichkeit bist du arm, blind, bloß, erbärmlich, nackt, du bist unmöglich. Entschuldigung, ich sage es in meinen Worten. Er sagt, du erkennst nicht, dass du elend, erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Das ist ein Problem. Ersatz. Sobald ich für den Herr Jesus Ersatz suche, beginnt dieses Drama. Sobald ich einen Ersatz suche für den Herr Jesus. Ich umschreibe es einmal anders. Sobald das, was der Herr Jesus mir gibt, nach Geist, Seele und Leib, was er mir gibt an innerer Freude, an innerem Geistlichem, an Zurüstung, das, was er mir persönlich gibt, sobald das nicht mehr reicht, sobald ich mit dem nicht mehr zufrieden bin, in dem Moment suche ich Ersatz. Das Ersatz kann Studium sein. Ich meine jetzt nicht Studium an der Uni, sondern Bibelstudium. Das kann Ersatz sein, sogar evangelistische Aktivitäten, da ich ganz aggressiv evangelisiere. Das kann alles sein. Das kann sein, dass ich manche Lehrer auf den Leuchter stelle und jeder, der letztendlich mir dann in den Weg kommt, wird zuerst einmal den Kopf kürzer gemacht. Mir hat ein Bruder das mal gemacht, der hat mir einen Brief geschrieben, das war interessant, der hat geschrieben, zu Deutsch, also ich sage es mal vom Schwäbischen, Vogel friss oder stirb. Ja, ich sage, Entschuldigung, so einfach ist es nicht. Aber ich denke einfach, man muss hier sachlich feststellen, dass dieses, was wir als Phileo bezeichnen, als diese Herzensliebe, diese Hingabe, dass die an Stelle auftaucht, wo man es nie gedacht hätte. In Johannes 16, Vers 27 sagt die Bibel, denn er selbst, der Vater, hat euch lieb. Da steht Phileo. Weil ihr mich liebt, Phileo, und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Das müsst ihr euch vorstellen. Jetzt sagt der Herr Jesus, sein Gott und Vater, der Gott Israels, hat die Jünger lieb, weil sie den Herrn Jesus lieb haben. Nicht mit Agabe, mit Phileo. Das hat mich erschüttert. Und als bei Gott dem Vater Agapao, also Agape benutzt hätte, hätte ich verstanden. Nee, er benutzt beides Mal das Wort Phileo. Das heißt, damit ist hier eine göttliche Schiene, wo man sagen muss, den Herr Jesus lieb zu haben, auch in diesem emotionalen, geistlich, seelischen Bereich, das ist ja von vielen verpönt worden, weil natürlich auch Schwärmerei getrieben worden ist, das weiß ich auch. Aber das ist wohl ein wesentlicher Teil des geistlichen Lebens. Und in dem Moment, wie das nicht reicht, wisst ihr, wie das nicht da ist, suche ich einen Ersatz. Wer von uns ist ohne Sünde und könnte sagen, dass er noch nie Ersatz gesucht hat? Wer könnte sagen, dass er nie enttäuscht war von den Gläubigen, von Gott selber, vom Herr Jesus und dass er dann Ersatzbefriedigung gesucht hätte? Andere Dinge. Du wunderst dich, dass die Leute plötzlich im Hobby nachlaufen. Du wunderst dich, dass Wetter wichtiger ist wie die Versammlung. Du wunderst dich, was alles viel wichtiger ist. Das ist eigentlich nur ein Alarmzeichen, dass schon Ersatzprozesse eingeleitet wurden. Da ist schon der Ersatz da. Man kann vollkommen rechtgläubig sein, man kann wiedergeboren sein, man kann bekehrt sein, man kann in keiner offenen Sünde leben, was wir unter offener Sünde verstehen, wie zum Beispiel 2. Korinther 12, 20, 21, und kann trotzdem bereits in seiner Seele Ersatz aufgebaut haben. Und wenn du den Herr Jesus dann wegnimmst, dann wäre es gar nicht so schlimm, ich habe ja meinen Ersatz. Hat mich erschüttert. Im Griechischen steht bei Nachfolge, da gibt es ein Wort, das heißt Akoluteo, das meint Nachfolge, das was wir meinen mit Nachfolge. Aber mir ist aufgefallen, das ging mir nicht aus dem Kopf und immer wieder bin ich drauf gestoßen, dass der Herr Jesus manchmal nicht das Wort Nachfolge benutzt, sondern den Gläubiger einfach einen Satz hinschleudert, und zwar das heißt, mir nach. Habe ich gewundert. Ich sage es einmal in der Gassensprache. Manchmal ist es wichtig, dass du jemand nachläufst. Das sagt man ja, der oder die läuft dem nach. Und der Herr Jesus benutzt genau so ein Wort und sagt, lauft mir nach. Und es hat ganz viel mit Emotionen, mit Hingabe zu tun, mit diesen Dingen. Ich war mal auf einer großen Konferenz, wo man auch die Verführung abgewehrt hat. Ich habe damals die pfingstlich-charismatische Seite dargestellt. Und wir haben alle geglaubt, jetzt haben wir Gott gedient und haben die Verführung zurückgeschlagen. Und dann ist ein alter Evangelist, das war der Manfred Paul, der unsere Meinung hier auf allen Ebenen geteilt hat, das wussten wir. Ist der Manfred Paul am Schluss hingegangen, hat das Wort ergriffen und hat was ganz Einfaches gesagt. Er hat gesagt, Brüder, das ist alles wichtig, ist alles okay. Aber ich frage jetzt einfach was, haben wir Jesus lieb. Ich habe es nie vergessen. Aber damals habe ich gedacht, was will denn der? Wisst ihr, da war ein Bruder, der schon viel gereifter war, wie wir alle wohl, und viel weiter war geistlich in der Entwicklung. Und der hat was erkannt. Der hat wohl auch aus dem Tenor dieser ganzen Sache, hat er wohl erkannt, dass hier was fehlt. Und ich ziehe heute noch den Hut vor dem Mann und sage, damals hat der das erkannt, was wir junge, feurige Leute, da waren auch alte Feurige dabei, muss man dazu sagen, es gibt ja alte Feurige, dass die nicht erkannt hatten. Ich bin dem nachgegangen, auch von der Schrift her, mir sind dann Dinge aufgefallen, wo man vielleicht drüber liest. In Jeremia 2,2 sagt Gott, und ich habe Jeremia bei mir gespeichert, der Prophet des Gerichtes, der Prophet, wo gerügt wird. Und da sagt er, ich denke noch an die Zuneigung deiner Jugendzeit, an deine bräutliche Liebe, als du mir nachgezogen bist in der Wüste, in einem Land ohne Aussaat. Wisst ihr, der Bibeltext ist so einfach, da steht ein Land ohne Aussaat. Da war dort, wo der Herr die Leute geführt hat, da war kein Reiz, da war kein Ersatz, da war nichts, was für die interessant war, sondern sie sind in bräutlicher Liebe nur wegen ihm nachgegangen. Wisst ihr, und das ist die Frage. Gehen wir wirklich in unserer Nachfolge dem Herrn Jesus nach, nur wegen ihm oder wegen was sonst? Man kann sich auch einen christlichen Lebensstil aufbauen, das ist überhaupt kein Problem. Meine Frau sagt oft von mir, dir ist um deinen Ruf besorgt. Es ist bei Menschen immer so, er wird in Zwänge hineingesetzt und irgendwann ist es für ihn wichtig, dass das auch so ist, wie man denkt. Aber dem Herrn Jesus zu folgen, ist vielleicht manchmal gerade das Gegenteil. Dass du sogar die christlichen Konventionen und Regeln manchmal um der Nachfolge willen dahinten lassen musst und Dinge tun musst, wo andere den Kopf schüttelt. In Hesekiel 16, Vers 8 kommt nochmal so ein Gedanke. Und das war mir klar. Sagen wir, das ist das, was normal bei einem Gläubigen gespeichert ist. Als ich nun an dir vorüberging und ich sah, siehe, da war deine Zeit da, die Zeit der Liebe. Da breitete ich meine Decke über dich, bedeckte deine Blöße. Ich schwor dir auch, machte einen Bund mit dir, spricht Gott der Herr, und du wurdest mein. Ich badete dich mit Wasser, ich wusch dein Blut ab von dir und salbte dich mit Öl. Ich bekleidete dich mit bunt gewirkten Kleidern und so weiter. Und Leinengewand, Reinheit, alles. Erfolge der Wiedergeburt ist letztendlich diese bräutliche Liebe. Und das ist das, was man erste Liebe nennt. Gut, jetzt kommen die Gläubigen und sagen, naja, die erste Liebe geht weg, deine erste Liebe zu deiner Frau ist ja auch nicht mehr so. Ich habe das auch schon gesagt. Je länger ich darüber nachdenke, zumindest bei mir stimmt es nicht. Es stimmt nicht. Natürlich ist meine Liebe gereifter. Ich mache keinen so Blödsinn mehr, wo ich frisch verheiratet war. Oder wo ich verliebt war. Da habe ich nur Blödsinn gemacht. Gell? Das muss man einfach sagen. Ich habe meiner Frau, ich glaube, bei jedem Treffer eine Schallplatte gekauft. Und eine schmachtiger als die andere. Und vor kurzem habe ich unterm Sofa geräumt. Da sind mir meine Schallplatte-Album in die Finger gefallen. Wenn du die aufmachst, dann musst du denken, was ist in dem Köpflein vorgegangen? Ich kaufe heute nicht jedes Mal, wenn ich sie sehe, Schallplatte. Das ist vorbei. Von daher haben die recht und sagen, die erste Liebe ist an dem Punkt vorbei. Aber ich liebe zum Beispiel meine Frau auf Phileo, von der Herzenshaltung her, wahrscheinlich mehr wie damals, weil es ausgereifter ist. Aber die Zuwendung, die Hinwendung, das Ich und Du, ist gleich stark. Und ich glaube, im biblischen Sinne ist es auch so. Ich glaube nicht, dass der Herr gemeint hat, am Anfang brennst du für ihn, am Anfang legst du dich auf den Altar, am Anfang machst du nur Dummheit, das habe ich auch gemacht, geistlich. Wenn ich heute sehe, was ich meiner Kollegen erzählt habe, wenn ich heute sehe, was ich in der ersten Liebe auf der Bank veranstaltet habe, wundert es mich absolut, dass man mich nicht rausgeworfen hat. Heute würde ich das eher cool machen. Verdeckt. Vielleicht würde es meine Kollegen sogar als hinterhältig empfinden und sagen, was will der? Ihr versteht, was ich meine. Nicht so offen, nicht so plump, aber ich habe das gleiche Ziel. Ich will, dass die der Herr Jesus findet. Und das heißt, mein Verhältnis zu meinem Jesus kühlt doch nicht ab, nur weil ich lange gläubig bin. So wie das Verhältnis zu meinem Ehepartner nicht abkühlen darf, nur weil ich lange gläubig bin. Und in Offenbarung 2, Vers 2, das hat mich schon erschüttert. Vielleicht ist es manchmal gut, dass du die Bibel ohne Brille liest. Ich meine jetzt nicht die optische, die brauche ich leider. Ich meine jetzt die geistliche. Da sagt die Bibel, ich kenne deine Werke und deine Bemühung oder deine Mühe und dein standhaftes Ausharren und dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sie sind es nicht. Du hast sie als Lügner erkannt, du hast Schweres getragen und hast standhaftes Ausharren um meines Namens willen. Du hast gearbeitet und bist nicht müde geworden. Entschuldigung, wer von euch kann das von sich sagen? Ich kann das von mir nicht sagen. Das ist doch ein Zeugnis, wo du sagen musst, so stelle ich mir den wahren Gläubigen vor, oder? So stellt man sich doch vor. Jetzt sagt der Herr was ganz Einfaches. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße. Jetzt kommt was ganz, ganz Interessantes. Sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Stößt der Herr den Leuchter wegen der ersten Liebe weg? Ist brutal. Ich habe es immer überlesen. Ich habe festgestellt, sobald ich einmal vom Herrn stopp, einfach Handbremse ziehe, mich ihm stelle und sage, Herr, plötzlich liest du manche Stelle anders. Ich habe dann auch angefangen, ich habe das so alles noch schön im Speicher gehabt, ein paar Sachen nachzulesen aus meiner ersten Zeit, die ich damals gelesen habe. Da habe ich festgestellt, da ist das alles wunderbar drin. Ist alles da. Wir haben es vergessen, geistlich. Und er sagt hier, die erste Liebe ist letztendlich das, was er will. In Markus 7, 6 zeigt er nochmal das Gegenteil. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, doch ihr Herz ist ferne von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, wenn sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Das habe ich auch oft genug erlebt. Das Innere geht nicht mit. Du kannst mit den Lippen streng sein, du kannst die beste Lehre, du kannst alles vortragen, aber es ist menschlich, es ist seelisch, im Sinne von nicht von Gott abgedeckt, nicht von der Bibel her abgedeckt. Das ist auch eine Form von seelischer Äußerung. Aber das Wichtige von der seelischen Äußerung, nämlich sich am Herrn hinzugeben, das aus der Liebe zu ihm herauszutun, ist hier nicht der Fall. Und ich habe jetzt etwas festgestellt, ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber mir ist aufgefallen, dass wenn man auf dieser statisch formalen Schiene lebt und nicht auf dieser Schiene der Hingabe an den Herr Jesus, auch im seelischen Bereich, dass man dann in der Regel nicht bereit ist, den Preis zu bezahlen. Das heißt, mein Verstand, das habe ich bei mir festgestellt, mein Verstand ist zu stark. Mein Verstand, der aus dem seelischen Bereich kommt, verhindert manchmal Hingabe. Jetzt könnte man sagen, ja, du bist halt nüchtern. Na gut, in der Bibel steht nicht, sei nüchtern und verhindere Hingabe, sondern in der Bibel steht, sei nüchtern und sündige nicht. Das ist ein Unterschied. Ich habe bei mir festgestellt, dass ich manchmal dann Dinge nicht tue, geistlich, ganz einfach, weil mein Hirn und mein Ratio im Wege ist, die mir dann alles erzählt, was passieren könnte. Nochmal, damit man uns richtig versteht, ich rede nicht der Unvernunft des Wort, ich rede nicht der Mystik des Wort, ich rede nicht der planlosen Hingabe des Wort, sondern es sind zwei Seiten, gepaart mit vollkommenem Gehorsam am Herrn gegenüber. Lukas 17, 32. Gedenket an Lots Frau. Wenn er 1. Mose 19 lässt, dann muss er sagen, was war denn bei Lots Frau der Haken? Das war ganz einfach. Sie ist formell im Gehorsam ihrem Mann gegenüber, im Gehorsam Gott gegenüber. Sie ist mit allem ausgegangen. Aber sie hat etwas vergessen in Sodom. Sie hat was dort liegen lassen und darum hat sie sich rumgedreht und darum ist sie gestorben, darum ist sie zur Salzsäule geworden. Wisst ihr, was sie vergessen hat? Ihr Herz lag noch in Sodom. Die ist äußerlich ausgegangen, aber nicht innerlich. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt. Wir können äußerlich alles tun, aber wir können nicht innerlich gehen. Das ist schon bei der Bekehrung. Wenn er Apostelgeschichte 26, 18 bis 20 lest, wo die Bibel ganz klar sagt, du musst dich wegwenden, du musst dich vollständig von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Gemüte, füge ich jetzt an, musst du dich wegwenden aus dem Vollmachtsbereich des Teufels heraus, so steht es wörtlich, und hin zu ihm, zum Herr Jesus, du musst dich ihm von ganzem Herzen zuwenden. Und das ist auch der Grund, warum manche Bekehrung nicht geschieht, wenn man das nicht will, von ganzem Herzen. Man will mit Dreiviertelsherzen, vielleicht mit 99,99% des Herzens, aber da geschieht keine Wiedergeburt. Die geschieht nicht, definitiv nicht. Und wenn man Markus 5,15 liest, da ist wieder ein Gedanke, sobald du dich vom Herrn stellst und sagst, Herr, wo ist die erste Liebe, wo ist das, was du eigentlich von mir erwartest, wo ist das, was normal ist, dann siehst du manche Bibelstelle plötzlich anders. Markus 5, Vers 15 bis 18, und zwar, das ist ja die berühmte Geschichte, wo dieser Besessene befreit wird. Sie kamen zu Jesus und sahen den Besessenen, der die Legion gehabt hatte, dasitzen, begleitet und vernünftig, und sie fürchteten sich. Das ist die Agape-Seite. Ist okay. Begleitet, er ist gehorsam, vernünftig, da ist alles wunderbar. Jetzt kommt etwas. Vers 18. Und als er in das Schiff trat, bat ihn der Besessengewesene, dass er bei ihm bleiben dürfe. Phileo. Sobald man der Herr Jesus wirklich erlebt, und mit dieser Person, er ist ja Person. Die Bibel sagt, er wandelt inmitten des Leuchters. Das ist ja keine Theorie, das ist kein Lehrsatz, das ist eine Person. Sobald man diese Person wirklich erlebt, dann hat man Sehnsucht nach ihm. Dann hat man wirklich Sehnsucht nach ihm. Das hat mich bei diesem Besessenen erschüttert. Man hat dann Sehnsucht nach ihm. Ich könnte jetzt abbrechen und fragen, hast du Sehnsucht nach ihm? Dann wären wir schneller fertig. Genau das meine ich heute Morgen. Aber ich möchte es näher erklären. Ihr kennt ja Psalm 50,15, der Notruf. Man sagt ja 50,15, das ist der Notruf, wo man rufe mich an am Tage der Not, so will ich dich retten und du sollst mich preisen. Und hinterher sagt Gott ganz einfach ab Vers 16, was trägst du das Wort Gottes im Munde, der du nicht bereit bist, mir wirklich nachzufolgen? Und in 2. Chroniker 16, 9 sagt die Bibel, und die Bibel sagt ganz wenig, ich habe genau 4 Stellen gefunden, wenn ich es richtig im Kopf habe, möchte ich jetzt nicht aufführen. 2. Chroniker 16, 9 sagt, denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Und jetzt sage ich es mal ganz hart, vielleicht passiert bei mir und bei dir nichts mehr im Herzen und nichts mehr im Leben und nichts mehr in der Gebetserhörung und nichts mehr im Zeugnis und nichts mehr in der geistlichen Gewalt, weil wir nicht unser Herz von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Gemüt dem Herr Jesus zuwendet. Vielleicht ist es das. Könnte ja sein. Warum erhört Gott die Gebete von den Nicht-Perfekten? Von denen, wo ich sage, die Lehre ist falsch. Mich getroffen wie ein Keulenschlag. Wisst ihr warum? Man muss beide Seiten sehen. Wenn der Gleiche nach 20 Jahren immer noch die gleiche falsche Lehre hat, na, kriege ich Bauchweh. Aber ich darf nicht sagen, wenn du orthodox bist. Heute sagt man ja neo-orthodox. Wenn du rechtgläubig bist, dann erhört Gott deine Gebete. Muss ich sagen, nö. Wenn dein Herz für den Herrn Jesus brennt, dann erhört er deine Gebete. Hat mein alter Bruder gesagt, der Herr lässt uns manchmal auch zu, über die Stränge zu schlagen oder Fehler zu machen. Und so ist es. Aber was er will, ist ein ungeteiltes Herz. Wisst ihr, was hier das Musterbeispiel ist? Ich kenne kein zweites, das nur auch annähernd so passend ist. Das ist der David und sein Sohn Salomo. Der David hat fast jeden Fehler gemacht, den man machen kann, oder? Ich habe jetzt wieder die Volkszählung gelesen, auf der Tenne Aravnas. Da sind 70.000 gestorben, weil es dem David gejuckt hat. Die Seele hat gejuckt, der hat einfach Hochmutsfall, er wollte wissen, wie viele Leute er hat. Da hat es kitzelt in der Seele. Da sind 70.000 Leute gestorben. Entschuldigung. Der hat alles kaputt gemacht, der hat alles falsch gemacht. Und trotzdem ist er der Gesegnete des Herrn und trotzdem benutzt ihn Gott. Und der Herr Jesus heißt der Sohn Davids. Und wenn er die Stelle mal lest, er setzt sich ja vor ihm nieder und sagt, wer bin ich, dass du mit mir so umgehst? Da siehst du, was der für eine Herzensstellung immer Jesus gegenüber hatte. Und das ist das, was ihn hat überleben lassen. Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Und der ist dramatisch. Und zwar, wenn man 1. Chroniker 29, 19 sieht, der David war nämlich schlau. Der sagt dann, und gib meinem Sohn Salomo ein ungeteiltes Herz, dass er deine Gebote, deine Zeugnisse und deine Satzungen bewahre und alles ausführe und dass er diesen Bau errichte, den ich vorbereitet habe. Der Salomo war nicht so emotional, der war nicht so schnell mit dem Schwert, der war nicht so unflätig. Es gibt in der Bibel unflätigste Stelle, die man in der Bibelübersetzung meistens rausmacht, wo der David sich sehr unflätig äußert. Entschuldigung. Fast gesagt, was er gewesen wäre. Im Schwäbischen gibt es da sehr derbe Ausdrücke dafür, was so einer ist. Und dieser David ist trotzdem vor Gott her, weil sein Herz dem Herrn uneingeschränkt zugewandt war, hat er letztendlich ein Werkzeug Gottes sein können, trotz aller Fehler. Und Salomo, der war der Edle. Wisst ihr, von Salomo liest du nichts. Lest du mal Salomo. Salomo war der Friedensbringer, er war der Geschliffene, der wunderbare Mann, der alles im Griff hatte. Du liest keine Exzesse vor ihm, bis du dann auf 1. Könige 11 triffst. Er war wohl formal viel besser wie ein David. Er hat viel mehr einem König entsprochen. Er hatte die Weisheit Gottes, war ein Hochbegabter. David war auch ein Prophet, hatte auch den Geist. Die Bibel sagt, David ist ein Prophet. Sagt sie ganz klar. Salomo war auch vom Heiligen Geist hochbegabt, der weiseste Mann des alten Bundes. Und David, der den Mensch kannte, wusste eins. Er sagt, gib meinem Sohn ein ungeteiltes Herz. Er hat sofort gesehen, da ist keine ganze Hingabe an den Gott Israels. Da ist was anders, da ist irgendwas da. Das hat er gesehen am Charakter, an der Art. Sein Verhalten, dass er dann 1000 Frauen nimmt und beginnt mit der Tochter Ägyptens, was verboten war, du durftest keine Heidin heiraten in Israel. Das ist, David hat es vollkommen richtig erkannt. Und bei allen Fehlern, die es gibt, ist mir der David 100-mal lieber wie der Salomo. Ist euch klar? Bei David hat das Herz gestimmt. Manchmal hast du den Eindruck, der fleischliche Teil bei ihm war überdimensional. Aber die Hingabe hat gestimmt und Gott konnte ihn benutzen. Und Salomo, am Ende, Katastrophe. Das ist die andere Liebe. Wisst ihr, und du findest im Neuen Testament, ich habe es ja schon mal als Bibelarbeit gemacht, Johannes 12, die ersten drei Verse, du findest das ja dauernd. Du findest ja die zwei Charaktertypen, findest ja auch. Johannes 12, 6 Tage vor dem Passa kam Jesus dann nach Bethanien, wo Lazarus war, der tot gewesen war und den er aus den Toten auferweckt hatte. Sie machten ihm nur dort ein Gastmahl und Martha diente. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tische saßen. Dann nahm Maria ein Pfund echten, köstlichen Nardensalböl, salbte Jesus die Füße, trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde erfüllt vom Geruch des Salböls. Ihr kennt ja die Geschichte. Martha beschwert sich dann und sagt, warum lässt du meine Schwester nicht arbeiten? Und da sagt er dann ganz klar, sie hat das bessere Teil erwählt. Und der Geruch des Salböls, die Wirkung des Heiligen Geistes, das ist ein Bild, die wurde ausgelöst von der Maria. Und wisst ihr, wo die war? Zu Füßen Jesu. Das ist ein ganz, ganz, ganz entscheidender Punkt. Sie war zu Füßen Jesu. Und hier haben wir einen zentralen Punkt. Martha war sicher die Bessere. Schwäbisch gesehen war Martha die perfekte Hausfrau. Schwäbisch hat sie im Griff gehabt. So hat auch ihr gehört, hat mich nicht gewundert. Nicht der Maria. Hätte man gut noch der Schwäbische Alb von Pflanzen kennen, die Frau. Die hat alle Merkmale einer Schwäbin. Wobei es nichts gegen die Schwabe hat, gell? Ich bin selber einer und der Schwabe kann sich von ganzem Herzen dem Herrn hingeben. Gell? Aber die Maria, das ist die Verkannte, das ist die Sehnsucht hatte, deren Herz für den Herr Jesus gebrannt hat. Und wenn er die Auferweckung des Lazarus sieht, wer hat ausgelöst, dass die Juden zum Glauben kamen, dass die Juden kamen? Maria, nicht die Martha. Das brennende Herz löst etwas aus. Ich möchte jetzt nicht das abhandeln, was das geteilte Herz bedeutet, vielleicht bloß eine Stelle aus Matthäus 6, Vers 24, wo der Herr ganz klar sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Und da steht immer im Griechischen douloio, also als Sklave dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Das heißt zu Deutsch, du kannst, ich habe es auch lange nicht erkannt, ich habe viele Interessen, ich habe vielleicht 100.000 Interessen, wo mich umtreiben. Mich interessiert fast zu viel auf dieser Welt. Aber eines ist mir klar geworden, wenn nicht das Herz an allererster Stelle und brennend für den Herr Jesus schlägt, dann ist das andere alles Dreck. So wie Paulus sagt, ich habe alles für Dreck geachtet. Und dann wird es mir irgendwann zur Falle und dann passiert Epheser 2. Dann weicht die erste Liebe zum Herrn Jesus aus meinem Herz. Ich bin immer noch gläubig, da kann man auch predigen, da kann man Dienste tun, da kann man alles sein, da kann man der Papst sei, aber... Ich sage es mal, bei einem Gläubiger, Führer der Christenheit, da kannst du alles sein. Da kannst du Vorsitzender von Bibelbund, von Missionswerken, von der Allianz, da kannst du alles sein. Und es funktioniert alles. Aber wenn das Herz nicht schlägt, dann ist was passiert. Ich stelle mir vor, wie das ist, wenn du im Preisgericht vom Sohne Gottes stehst, der Auge hat wie Feuerflamme. Wenn du plötzlich erkennst, plötzlich, wenn es zu spät ist, du hast den entscheidenden Punkt versäumt. Du hast es verschlafen. Und wenn von meiner und deiner ganzen Aktivität, der ganzen Tätigkeit, alles das, was wir denken, was wir geleistet haben, wenn da am Schluss im Preisgericht durch das Feuergericht nichts übrig bleibt. Du denkst, du kriegst 5 Kronen und kriegst gar keine. Sondern du kommst wie durch Feuer gerettet hindurch, weil da geht niemand verloren im Preisgericht. Brutal. Ich sage euch ganz ehrlich, das ist ein Horror für mich. Ich fürchte das Preisgericht. Und die Bibel sagt in 1. Johannes 4, 19, er hat uns zuerst geliebt, darum lieben wir ihn. Wisst ihr, das ist ja der entscheidende Punkt. Sobald ich ihn erkenne in der Tiefe, was er für mich getan hat, wisst ihr, mir ist das eigentlich klar geworden. Ich bin, ich sage es mal vorsichtig, meine Frau schimpft mich zwar manchmal, aber ich bin ein Sauberkeits- und Hygienefanatiker. Sie sieht jede Fussel, ich sehe sie nicht, das ist mein Problem, sonst würde ich sie auch wegtun. Ich sehe sie, ich sehe halt, wenn eine Krawatte ausfranst. Ich sehe auch nicht, wenn mir die Soße runterläuft, das merke ich. In dem Moment, wenn sie läuft, auch wenn sie mal früher gelaufen ist, merke ich es nicht. Das ist einfach so. Aber ich bin eine für sich ein penibler Mensch. Wenn ich mir überlege, wenn man rauskommt im Preisgericht, der Großteil von dem, was du getan hast, war gar nicht das Edle, war gar nicht das Reine, war vielleicht egoistischer Dreck. Ich stelle mir nichts Schlimmeres vor für einen Gläubigen, als wenn das beim Preisgericht passiert. Natürlich werden wir nachher leuchten wie die Sterne im Himmel und werden in ungetrübter Gemeinschaft gehen, aber erst wenn wir noch im Preisgericht unseren Lohn empfangen haben oder ihn nicht empfangen haben. Jeder wird ja was empfangen, sagt die Bibel. Das hat mich auch schon gewundert. Aber die Bibel sagt ganz klar, manche kommen wieder Feuer hindurch, durch dieses Gericht hindurch. Wisst ihr, und wenn du dann plötzlich siehst, so bei der ganzen Pingeligkeit, das ist alles toll, ist alles wunderbar, aber es war nicht das, was Gott wollte. Warum sagt Sprüche 4, 23? Und ich denke, hier Sprüche, da hat auch der Salomo vielleicht, hat ihn Gott benutzt und vielleicht ist sogar ein Teil, hat er sich hier selber geweissagt, soll ja vorkommen. Mehr als alles andere bewahre dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Einfach eine Frage. Ist mein und dein Herz bewahrt? Sind unsere Herzen bewahrt? Sind sie brennend für den Herr Jesus? Liege jetzt auf dem Altar, mach mit mir, was du willst. Ich habe es heute Morgen beim Probrei erzählt, das hat mich tief erschüttert, wo Ärztin gefragt wurde, ob sie aufs Missionsfeld geht. Es war klar, man hat die Ärztin gebraucht. Von Gott her, es war auch klar, das war die Einzige, die auf die Gebete hin aufkreuzt. Zufällig. Die hat zufällig den Zug verlassen und ist zufällig zu dem Mann gekommen, der gerade Ärztin gebraucht hat. Hat zufällig gesagt, was macht denn ihr? Hat zufällig dann sich erkundigt und hatte zufällig die Qualifikation. Es war alles schrecklich zufällig. Und der Mann hat es sofort erkannt, das ist eine Gebetserhörung meiner Gebete, und sagt zu ihr, zu Deutsch, Sie sind die Frau, auf die ich gewartet habe, ich schicke Sie aufs Missionsfeld. Sie hat gesagt, oh, wie können Sie so sicher sein? Und dann hat er zu ihr einen großen Satz gesagt, der mich doch erschüttert. Dann hat er gesagt, ich habe einen Draht nach oben. Also brennendes Herz für den Herr Jesus und eine direkte Gemeinschaft und Beziehung. Und dann sagt sie, ja, ich werde drüber beten. Dann hat er sie gefragt, wie lang geht denn das? Und dann sagt sie, 3 Monate. Oh, sagt er, dann ist aber ihre Leitung nach oben verstopft. Und da ist was dran. Unser Leben ist oft so kompliziert, weil das brennende Herz nicht da ist. Ich habe zum Beispiel, ich kann es fast nicht fassen, wo ich das erkannt habe, habe ich einen Akt vollzogen, bei mir privat. Ich habe einfach ein paar Punkte generell bis in die tiefe Buße getan, habe mich auf den Altar gelegt. Und dann habe ich das Gleiche gemacht, was ich in derselben Situation schon 50 Mal vorher gemacht habe. Ich habe um 2 Sachen konzentriert gebetet. Wisst ihr, was passiert ist? Die 50 Mal vorher ist das Gebet nicht erhört worden. Und in dem Moment, wie ich das getan habe und dann gebetet habe, da war ich der Schockierteste. Ich bin da gehockt, habe Mund und Ohren aufgesperrt und habe gesagt, das ist ja erhört. Das ist sowas von erhört worden. Also ich sage es immer vorsichtig, dass noch überfließend mehr geschehen ist. Ihr begreift, was ich meine. Ich habe nicht in Sünde gelebt. Habe ich nicht. Ich habe keine bewusste Sünde gelebt. Ich habe nicht irgendwas gehabt, was ich als Sünde nicht bekannt hatte. Es war nichts. Sondern da war was ganz anderes. Da war ein Teil des Herzens nicht auf dem Altar. Wisst ihr, wo das war? Das war ein Brotbeutel im Herzen. Da war es drin. Oben war die Schnur zuzogen. Sobald es auf dem Altar war, antwortet Gott. Sprüche 23, 26, also Salomo geht mir schon manchmal nach. Da sagt die Bibel, gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deine Augen meine Wege wohlgefallen. Das sagt die Weisheit, sagt der Herr Jesus letztendlich. Im Buch der Sprüche spricht ja die Weisheit. Und die Weisheit ist laut 1. Korinther 1,30 der Herr Jesus. Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Und wenn du jetzt hingehst und das dir anguckst, dann musst du sagen, Matthäus 10, 37, jetzt kommen wir wieder zur Agape Phileo, jetzt müssen wir aufpassen. In 37 sagt der Jesus, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, Phileo, seelisch, der ist meiner nicht wert. Wer Sohn oder Tochter mehr liebt, Phileo, als mich, der ist meiner nicht wert. Und da sagt er, du musst dein Kreuz auf dich nehmen, du musst mir nachfolgen. Wisst ihr, Agapao, die Liebe mit Agape zu den Eltern, heißt, sie zu versorgen. Wisst ihr, Agape ist immer Gehorsam. Das ist immer das biblische Umsetzen. Phileo ist die Liebe. Und damit meint die Bibel, wenn du mehr an deine Kinder, an deiner Frau, an deinen Mann und an deine Eltern hängst, wie am Herr Jesus, dann hast du genau diese Sünde begangen. Du kannst den Herrn von ganzem Herzen, ganzer Seele lieben. Mehr als deine Frau, mehr als dein Mann, mehr als deine Eltern, mehr als deine Kinder und sie trotzdem perfekt versorgen. Das eine ist der Agape-Teil, das andere ist der Phileo-Teil. Aber wir reden heute über den anderen Teil. Und ich möchte jetzt nur zum Schluss noch ein paar Gedanken aus dem Hohelied zeigen, die man dann auch anders schließt, wie man sonst schließt. Ich habe es schon oft gelesen, aber da hört sich das dann doch ein bisschen anders an. Hohelied 2, 3, der B-Teil. In seinem Schatten saß ich so gern, und seine Frucht war meinem Gaumen süß. Kommst du unter Stress mit der stillen Zeit, dann sitzt du nicht im Schatten des Erlösers. Der Begriff? Oh, musst du schnell stille Zeit machen? Musst du schnell stille Zeit machen? Oder kannst du es machen wie der alte Bruder, den ich lange Zeit geschätzt habe, hat auch viele Irrlehre gehabt, aber menschlich war ein Wonnepropf. Er hat uns einmal erklärt, wo ich auch wieder mit meinem Perfektionismus kein Jahr so viel und so viel Kapitel. Ich hatte Zeiten, wo ich 50 Kapitel Bibel im Tag gelesen habe. Habe ich abgeschafft. Ich lese immer nur viel, aber keine 50. Oder viel, intensiv, so muss man sagen. Nicht viel, sondern intensiv. Dann sagt er zu mir, Karl Hermann, wie er es formuliert hat. Er hat auf jeden Fall praktisch gesagt, ich sage zu meinem Gott, da war er völlig müde, völlig erschöpft, hätte jetzt stille Zeit, hätte jetzt beten sollen, alles machen sollen. Sagt er, Heiland, bei uns bleibt alles beim Alten, dreht der Kopf und schläft. Ich in meinem Perfektionismus habe ich gedacht, so geht es ja nicht. Heute muss ich sagen, ein schlauer Mann. Der war gar nicht so dumm. Gefährlich wird es, wenn er das immer so macht. Aber wenn er das einmal macht, wenn Druck da ist, wisst ihr das, in seinem Schatten saß ich gern. Ich nehme mir Zeit, bin in der Ruhe vor meinem Jesus. Wisst ihr, oder kitzelt was anders. Entschuldigung, wenn ich es mal so deutlich sage. Oder kitzelt in der Seele was anderes, was du jetzt willst. Dann sitzt du nicht im Schatten. Der, wo im Schatten sitzt, der sagt dann in Vers 5, denn ich bin krank vor Liebe. Das kann man dann sagen, wenn man das hat. Wenn man in Kapitel 5 reingeht, das ist so das Zentrum vom Hohelied. In Vers 4, da sagt die Bibel, als der Erlöser, als der Geliebte reagiert, da geriet mein Herz in Wallung seinetwegen. Ganz ehrlich, wenn du hinsitzt als vernünftig denkender Mensch und dir überlegst, was bringt mein Herz in Wallung? Ich hatte in meiner Anfangsphase, da hat der Fußball und Skirennen und ähnliche Sachen mein Herz auch in Wallung gebracht. Ich war früher so böse, dass wenn ich Skirennen gesehen habe und der Österreicher ist geflogen oder der Schweizer ist, also wenn der geflogen ist, wo Konkurrenz war, habe ich auf den Sender umgeschaltet. Begriff, mein Herz hat Gewalt für dieses Zeugs. Nach der Bekehrung hat mein Herz nicht mehr für das Gewalt, sondern hat für den Herr Jesus Gewalt. Aber ich habe dann festgestellt, wenn dann die Krise kam oder die Lauheit oder die erste Liebe weg war, die seelische, dann ist das wieder so aufblitzt. Dann hatte ich in der Zeitung plötzlich andere Dinge interessiert. Wisst ihr, und das ist das Problem. Das Problem ist einfach, was bringt mein Herz in Wallung? Wallung ist ein altdeutsches Wort, heißt Bewegung. Was blockt mich aus der Reserve? Was interessiert mich? Gell, manche sind es die Autos, da bin ich ganz unbedarft. Also ich habe jetzt gelernt, was ein Zylinderkopf ist, ich habe gelernt, was eine Kurbelwelle ist, ich habe gelernt, was ein Ventil ist. Also so ein bisschen was weiß ich auch. Ich habe mir sogar mal extra angeguckt, auf einem Filmchen, wie das funktioniert, dass ich nicht so ganz vernagelt bin, aber ich verstehe nichts davon, gar nichts. Gell. Ich muss immer glauben, was man mir da sagt. Aber es gibt wieder andere Dinge, da verstehe ich so viel, wahrscheinlich wie von geistlichen Dingen. Weil das war das, wo mein Herz gebrannt hat. Und jetzt pass mal ganz genau auf. Wenn dein Herz für irgendetwas von diesen Dingen, und ich sage gar nicht, dass die schlecht sind, ich sage gar nicht, dass du das nicht tun darfst, ich sage gar nicht, dass du da nicht gut sein sollst, dass du nicht profihaft sein sollst, aber wenn dein Herz gleich stark oder stärker für das schlägt, wie für der Herr Jesus, dann bist du in der Falle. Absolut. Was wallt mein Herz auf? Das kann auch ein Mensch sein. Ich kenne viele kleine Götze. Wisst ihr, wen ich meine? Ich kenne auch große Götze. 5, Vers 14. Jetzt kommt was, das hat mich umgeschlagen. Sein Leib ein Kunstwerk von Elfenbein. Also was heißt? Wenn mein Herz ungeteilt dem Erlöser zur Verfügung steht, wenn ich auf dem Altar liege und mein Herz brennt, dann empfinde ich seinen Leib, die Gemeinde, als Kunstwerk von Elfenbein. Wenn mein Herz nicht auf dem Altar liegt, wisst ihr, was bei mir dann passiert? Dann ärgert sie mich von morgens bis abends. Ich meine jetzt nicht bloß Ortsgemeinde, ich meine allgemein die Gemeinde Jesu. Dann findest du an jeder Stelle Ärgernis. Aber wenn das nicht der Fall ist, sondern wenn du auf dem Altar liegst, dann siehst du, es ist ein Kunstwerk von Elfenbein. Trotz dieser Fehler, trotz dieser Unmöglichkeit des menschlichen Herzens und des menschlichen Charakters, hast du letztendlich hier ein Wunderwerk Gottes. Und dass er die Gemeinde durchbringt, ist für mich immer noch das größte Wunder, das es gibt auf dieser Erde. In Hohelied 6,3 sagt sie dann, Ich bin sein und er ist mein. Und ich möchte mit einem Gedanken schließen. In Hohelied 8, Vers 6 heißt es, das sagt der Bräutigam, setze mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel an deinem Arm, denn die Liebe ist stark wie der Tod. Und ihr Eifer ist unbezwinglich wie das Totenreich, ihre Glut ist Feuerglut. Eine Flamme des Herrn, große Wasser können die Liebe nicht auslöschen. Ströme sie nicht ertränken. Wenn der Jesus wie ein Ziegel auf meinem Herz ist, wenn mein Herz ihm zugewandt ist, mit der Agape im Gehorsam, mit Phileo in der vollen Gefühlswallung, auch dass ich mich wirklich ihm ausliefere, koste es, was es wolle, dann werdet auch die Wassermassen, Wasser ist ein Bild für die Menschen, Offenbarung 17, 15 sagt es, dann wird auch die Aktivität der Menschen und die Bösartigkeit der Menschen letztendlich das nicht auslöschen können. Dann können Menschen tun, was sie wollen, es wird nicht ausgelöscht werden. Und dann kannst du auch mit der Luther-Übersetzung leben, dass Christus Liebhaber viel besser ist als alles Wissen. Wenn ich in dem geistlichen Zustand bin und wäre in der Kommission für die Übersetzung, würde ich plädieren, das in Fußnote zu setzen. Steht? Aus seelsorgerlichen Gründen. Wenn ich nicht in dem Zustand bin, würde ich sagen, ist falsch übersetzt, andere Formulierung. Herr Begriff. Jetzt kommt halt das Hauptproblem, das haben wir immer. Ich und du, wir haben ein Problem. Was ist mit ihm? Schneller hat er mal ein Buch geschrieben, für die Unbekehrten. Das hat Kaiser, kennst du ihn? Für die Gläubigen müsstest du ein Buch schreiben, was ist mit ihm? Wallt dein Herz? Sitzt du im Schatten? Ist es deinem Gaumen süß, was er tut? Bist du ausgeliefert? Liegst du auf dem Altar? Passiert was oder passiert nichts? Ich will keine Antwort. Er will Antwort. Ich möchte beten. Der Jesus, du siehst, wie unser Herz manchmal ist, so wie es in der alten Bibelübersetzung auch steht, ein trotziges und verzagtes Ding, etwas, das dir aus der Schule läuft, das vielleicht sogar wirklich bereit ist, der Wirkungen des Heiligen Geistes nachzugeben und gehorsam zu sein, das aber oft nicht bereit ist, dich zum Ein und Alles zu machen. Und ich bitte einfach, dass du dich erbarmst. Amen.